Ja, so, dann. Passt. Schönen guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Schön, dass ihr zuhört. Und heute freue ich mich, dass der Fabian vom Sekta-Podcast da ist. Fabian Meisenhölder, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Ja, hi Jason, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Zum ersten Mal.
Ja, wir haben tatsächlich schon mal einen deiner Podcasts zusammengespielt. Du machst ja einmal den Sekta-Podcast, aber du machst auch den Stückwerk-Podcast. Ja.
Genau, das ist ein kleines Projekt, Predigt-Podcast tatsächlich, wo ich vor allem jetzt für die Technik zuständig bin, aber manchmal auch Folgen aufnehme. Und genau, wir hatten schon das Vergnügen,
Folge dazu aufzunehmen. Dein Podcast, also den Stückwerk, da habe ich auch schon ein paar Mal reingehört, aber Sekta höre ich recht regelmäßig tatsächlich. Das ist einer der spannendsten Podcasts, die ich so bei mir in der Abo-Liste habe. Komm, ja, aber ist völlig zu Recht. Also ist ja, glaube ich, auch einer der wenigen Podcasts, die ich so kenne, die auch einen theologischen Bezug haben, so will ich es mal sagen, aber über diese Bubble weit hinaus auch geht. Also die Menschen, die das hören, die sind jetzt ja nicht tendenziell nur TheologInnen oder irgendwie frommes Volk. Gehe ich mal davon aus, ne?
Nee, in der Tat nicht. Also ich bin selber überrascht. Ich habe das ja gestartet als irgendwie, ich fange mal an, hier einen Podcast zu machen über ein Thema, das mich interessiert als Theologe. Und ich bin echt überrascht, dass ich viele Rückmeldungen kriege von Menschen, die überhaupt nichts mit Glauben, Kirche anfangen können, sagen, sie finden einfach irgendwie das Thema spannend. Also kriege ich erstaunlich viele und weiß von vielen in meiner Community, die auch regelmäßig aktiv sind bei Discord oder so, die einfach Atheisten sind, die damit persönlich gar nichts anfangen können, aber es spannend finden. Von daher überrascht mich selber, wer alles
das ist. Echt eine coole Sache. Du bist evangelischer Theologe, du bist Pfarrer und arbeitest nebenberuflich als freier Journalist. Und seit neuestem bist du jetzt auch Buchautor. Also wir haben gerade schon mal gesprochen, wenn diese Podcast-Folge online geht, dann können alle Menschen, die das hören, direkt bei Amazon oder weiß nicht, beim Verlag oder
noch besser im lokalen
Buchhandel. Oh ja, ganz wichtig, lokaler Buchhandel. Da das Ding bestellen und dann müsste es recht bald dann auch lieferbar sein, denke ich, ne? Weil das ist dann der Zeitraum.
Ja, also Erscheinungstermin ist der 26. März. Das ist am Tag, nachdem dieser Podcast erscheint. Das heißt, theoretisch müsste es dann sofort
gute
da
Sache,
sein.
Gute Sache.
Idealerweise natürlich schon im Buchhandel auf Vorrat, aber.
das ist schön. Das Buch heißt Die Spur des Bösen. Das hört sich schon mal krass an. Ich habe schon mal gedacht, so das hängt ja auch ein bisschen mit deinem Podcast zusammen, das Thema und das Buch.
Ja.
Magst du mal kurz am Anfang zu sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht ja schon ein bisschen in die True Crime, in dieses Genre, so ein bisschen mit rein. Aber eigentlich habe ich auch gehört, dass du da ein bisschen fremdelst mit diesem Genre.
Ja, genau, das ist eine Gratwanderung, würde ich sagen. Also das Buch ist tatsächlich erzählt wahre Sektenverbrechen sozusagen. Es sind 10 Geschichten über sogenannte Sekten. Was es damit auf sich hat, können wir ja nachher noch vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, die alle tödlich enden sozusagen. Also wo es am Ende zu einem Verbrechen kommt, entweder durch Massensuizid, da kennt man ja vielleicht spontan auch ein paar Fälle aus der Geschichte, oder aber auch irgendwelche Verbrechen, die aus religiöser Motivation heraus dann begangen wurden oder auch, also aus nicht unbedingt religiöser Motivation, sondern aus dieser Ideologie der Gruppe heraus begangen wurden. Und das ist natürlich klassisch True Crime, Verbrechensgeschichten zu erzählen. Ich fremdel ein bisschen damit, weil ich tatsächlich da eine enge Grenze sehe zwischen dem Erzählen von Geschichten und Voyeurismus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese True Crime, klassischen True Crime Formate, die ich so oft höre, da ist diese Grenze für mich schnell überschritten, dass man sagt, wir erzählen jetzt hier eine Geschichte, und das Problem ist aber, finde ich, da stecken ja menschliche Leidensgeschichten dahinter. Das sind ja keine Krimi-Geschichten, die jetzt irgendein Autor oder Autorin sich am Schreibtisch ausgedacht hat, sondern das sind wahre Geschichten. Und deswegen finde ich, ist es nötig, wenn man solche Geschichten zu erzählen, auch immer zu fragen, damit es eben nicht zum Voyeurismus wird, immer zu fragen, was hat es für einen Mehrwert, dass wir diese Geschichte erzählen? Was können wir daraus lernen? Und ich finde das wiederum, deswegen kann ich es auch guten Gewissens in diesem Buch machen, kann man sehr gut mit solchen sogenannten Sektenverbrechen machen, weil man da immer hinschauen kann, was hat denn dazu geführt, dass diese Gruppe so verbohrt wurde oder so ideologisch verbohrt wurde, dass es am Ende dazu kam, dass eben so viele Menschen gestorben sind oder Verbrechen begangen wurden. Und das ist auch das, was ich in dem Buch versuche. Also zuerst mal zu erklären, in dem ersten Teil, was sind denn eigentlich überhaupt Sekten? Wie kann man davon reden? Und was sind da die Schwierigkeiten mit dem Begriff? Warum treten Menschen Sekten bei? Dann kommen diese 10 Geschichten, die immer mit so einem kleinen Teil auch schließen, wo ich schon mal so ein bisschen versuche zu resümieren, was ist da eigentlich genau passiert? Und was hat da am Ende zu dieser Katastrophe geführt, muss man oft sagen. Und dann im letzten Teil auch zu fragen, was sind denn so Muster, die da vielleicht immer wieder auftreten, gerade auch im Weltbild dieser Gruppen? Was sind Glaubenssätze, die wirklich auch gefährlich sein können oder werden können? Und was können wir dagegen dann auch tun? Das ist dann am Ende noch ein kurzer Teil, weil eben das Buch irgendwann auch voll war tatsächlich. Kenne ich bei meinem Podcast nicht, da kann ich so viel reden, wie ich will. Aber der Verlag hat halt gesagt, Seitenzahl ist irgendwann fertig und dann muss es zu Ende sein. Von daher, ja, wenn ich sagen würde, damit hadere ich noch ein bisschen, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber ist es auch okay so für den ersten Aufschlag sozusagen, auch die Menschen ins Nachdenken zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich versuchen will.
Du warst während deines Studiums 3 Wochen ungefähr bei Scientology. Magst du mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin?
Ja, die Geschichte ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe schon während meines Studiums journalistische Tendenzen gehabt, um es mal so zu sagen. Und da bei der Studierendenzeitschrift mitgearbeitet und wir haben eine Ausgabe gemacht zum Thema Sekten, passenderweise. Die Ausgabe ist Insekten und es war eine Wespe mit Stachel auf dem Titelbild, das weiß ich noch. Und ich habe gesagt, ja, ich mache eine Reportage zu Scientology, das interessiert mich, was da abgeht. Und dann bin ich da tatsächlich halt hingegangen und hab tatsächlich mir so eine zweite Identität zugelegt ein bisschen, weil ich auch natürlich geprägt war von dem Bild, das man so von Scientology hat und alle zu mir gesagt haben, willst du da wirklich hingehen? Pass auf, dass die dich nicht irgendwie eincashen und dann kommst du nicht mehr los. Hab mir eine zweite Handynummer zugelegt, eine zweite SIM-Karte und meinen Namen ein bisschen verändert und auch nicht gesagt, dass ich Theologie studiere, weil das, ja, hätte vielleicht auch gleich Verdacht erregt oder keine Ahnung, das wäre ein bisschen komisch gewesen. Und dann bin ich dahin und habe einfach mal gesagt, ich hatte eigentlich den Vorsatz, ich mache da mit, solange ich kein Geld bezahlen muss. Und sobald ich Geld bezahlen muss, bin ich weg. Und das war nach 3 Wochen dann.
3 Wochen, okay. Ja.
Ich bin dann dahin. Ja. Aber dann tatsächlich nicht, weil ich Geld bezahlen muss, ich bin dann dahin. Also ich könnte jetzt allein über diese Zeit da reden. Das war ja auch, ich war da 3 oder 4 Mal in diesen 3 Wochen. Aber ich habe zuerst diesen Persönlichkeitstest gemacht und dann wurde ich da eine Woche später zum Probeauditing eingeladen und das war wirklich eine krasse Erfahrung auch. Das Probeauditing, also ich kriege es gar nicht mehr richtig zusammen, das war dann schon 3 Wochen später, also dazwischendurch waren noch mehrere Kontakte und dann war dieses Probeauditing und da saß ich dann irgendwie 2 Stunden mit verschlossenen Augen und musste immer wieder eine Szene aus meiner Vergangenheit erzählen, wie meine Mutter mir erzählt hat, dass meine Oma gestorben ist, glaube ich war's, und dann halt immer wieder darüber hinweg, weil die Auditorin der Ansicht war, dass da irgendwelche Dinge unverarbeitet sind in meiner Vergangenheit. Und das war eine ziemlich krasse Erfahrung, weil mir dann auch irgendwann schlecht wurde, während ich da so saß und dann auch wieder besser wurde. Also es war irgendwie, ich weiß gar nicht, was mit mir da genau passiert ist. Aber allein, dass man 2 Stunden da sitzt, die Augen geschlossen hat und dann nachher die Augen öffnet, helles Licht, dann das Porträt von Hubbard an der Wand. Schon eine sehr eindrückliche Erfahrung. Genau, und dann war da dann der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, sie könnten mir einen Kurs anbieten, wo ich dann weiter diese Dinge bearbeiten könnte, wo ich dann gesagt habe, nee, also erstmal nicht. Und dann haben sie tatsächlich mir diesen Kurs, hätten sie mir kostenlos angeboten, beziehungsweise nochmal ein Vorstufen-Auditing, ich weiß gar nicht mehr genau, was das dann gewesen wäre. Und dann habe ich da aber gesagt, nee, also ich habe mir jetzt zwar vorgenommen, ich mache alles mit, solange es kostenlos ist, aber da habe ich dann gesagt, nee, reicht mir schon. Genau, von daher, es war irgendwie so eine intensive Kurzzeit-Erfahrung.
Die Idee ist, glaube ich, so ein bisschen, man erfährt was über die Geschichte der Person, guckt, wo die mögliche Traumata oder was weiß ich haben und bohrt so lange rum, bis die Leute sagen, ich brauche Hilfe und ich will den Kurs machen.
Ja, das steckt schon auch dahinter. Und natürlich ist mit so einem, also ganz schon, es fängt, glaube ich, auch schon früher an mit diesem Persönlichkeitstest, den man machen kann, den man ja auch öfter mal auf irgendwelchen Straßenständen sieht, dann die man auch mitnehmen kann und dann abgeben kann dort oder einschicken. Da kommt natürlich bei jedem irgendwas raus, wo man Defizite hat. Also das war interessant. Die haben mir, als ich dann da saß bei dieser Auswertung, die haben mir gar nicht gesagt, hier, das ist so furchtbar schlecht, da müssen wir unbedingt was dagegen tun. Sondern die haben irgendwie anscheinend schon gemerkt, dass ich jetzt nicht so eine labile Persönlichkeit bin. Die haben gesagt, das ist schon alles ganz in Ordnung hier. Aber bei diesem einen Punkt, da haben sie noch Potenzial. Also da könnten wir noch weiter dran arbeiten. So, also die haben eher auf diese Schiene dann versucht, mich da zu kriegen. Ja, und das war schon spannend zu sehen, dass die nicht alles runtergemacht haben und nicht mich da komplett schlecht gemacht haben, sondern schon gesagt haben, das passt schon bei ihnen, aber hier an dem einen Punkt, da sehen wir noch ein
Entwicklungs- Du hast da geschrieben, dass du trotz aller Besorgnis deiner GesprächspartnerInnen, also das wären wahrscheinlich die Studierenden gewesen sein oder Freunde, denen du das erzählt hast, genau.
Freunde, Mitstudierende, genau, ja. Denen ich halt erzählt habe, dass ich da hingehe.
Stand ich nicht eine Sekunde lang in Gefahr, in die Fänge von Scientology zu geraten? Ich habe mich gefragt, was hat dich da so sicher gemacht?
Also in dem Moment damals hat mich, glaube ich, sicher gemacht, dass ich mir bewusst war, ich bin in ständigem Austausch mit anderen außerhalb der Gruppe. Also ich habe ja das immer weiter erzählt und habe auch das reflektiert. Ich bin dann raus zu den anderen, habe mit meinen Freunden oder Mitstudierenden auch darüber geredet, was ist mir da passiert, wie kann man das deuten und so. Also ich hatte immer diesen Kontakt nach außen. Deswegen war ich mir in dem Moment sehr sicher, da kann eigentlich nichts passieren, weil ich nicht komplett isoliert bin und alleine bin, sondern meine Sozialwelt außerhalb von Scientology habe. Was ich aus heutiger Sicht sagen würde, warum es auch dann in diesem Buch so drin steht, ist, dass es eben nicht so einfach ist. Also dahinter steckt ja dieses Bild einer Sekte, sogenannten Sekte, die irgendwie so eine Art magische Fähigkeit hat, jeden oder jede, die da reinkommt, sofort in ihren Bann zu ziehen und nicht mehr loszulassen. Also ich glaube, das ist das, was unbewusst vielen auch im Hintergrund stand, die mich da so angesprochen haben, gesagt haben, pass bloß auf, dass du da auch wieder rauskommst. Und das ist eben tatsächlich so, dass das nachweisbar so ist, dass es das nicht gibt. Also das ist nicht so. Sekten oder problematische Gruppen funktionieren nicht so. Die haben keine magischen Kräfte, die alles in sich, in ihren Bann ziehen und dann gibt es keine Chance mehr, da rauszukommen. Also dieses Modell auch, was man von Gehirnwäsche vielleicht hat, was ja damit auch so ein bisschen mitschwingt, das ist einfach in Studien nachgewiesen, dass das so nicht geht. Von daher steckt da, glaube ich, ein falsches Bild dahinter. Und ich finde es auch problematisch, dass es dieses falsche Bild gibt, weil es eben weil es ein falsches Bild zeichnet. Weil wenn man tatsächlich zu Scientology hingeht und dann merkt, ah, die sind ja alle ganz nett hier und das ist ja alles ganz schön, wo ist denn hier die Gehirnwäsche sozusagen? Und die findet man nicht, dann denkt man, ah ja, dann stimmt vielleicht das andere, was ich über Scientology gehört habe, auch nicht. Also ich finde es tatsächlich problematisch, so ein unrealistisches Bild von solchen Gruppen zu zeichnen, weil man dann relativ schnell merkt, das stimmt nicht, wenn man da mal hingeht. Ich finde es viel wichtiger, das realistisch zu zeichnen und zu sagen, also es gibt Mechanismen, sogenanntes Lovebombing zum Beispiel, man wird da sehr überschwänglich begrüßt, schön, dass du da bist. Wir haben hier das für dich, wie geht's dir, willst du nicht zum Abendprogramm noch mitkommen, keine Ahnung was. Also jetzt nicht nur bei Scientology, sondern generell in solchen Gruppen findet man das. Und das finde ich viel wichtiger zu sagen, dass das eben schon dazu, dass das auch dazu gehört und dass das muss nicht immer problematisch sein, das kann ja auch total gut sein, aber so funktioniert es dann eben eher als durch so ein Reinsaugen und ich komme hier gar
nicht mehr raus. Du hast in deinem Buch ein bisschen was dazu geschrieben, wie Menschen warum Menschen Sekten beitreten. Magst du das mal ein bisschen ausführen? Wir kommen gleich, denke ich, auch noch darüber, dass der Sektenbegriff auch ein bisschen schwierig ist, aber vielleicht mal, warum treten Menschen nebenbei?
Ja, also eben nicht aus den Gründen, wie ich es gerade geschildert habe, also es ist nicht so eine böse Gruppe, die alles in ihren Bann zieht und dann komme ich nicht mehr raus, sondern die Sache ist die, dass es immer zwei Seiten gibt. Also das Individuum, das eben mit dieser Gruppe in Kontakt kommt, spielt eben auch eine große Rolle. Man könnte ganz vereinfacht sagen, das ist im Prinzip ein bisschen wie Angebot und Nachfrage. Also es gibt dieses religionspsychologische Modell der Kultpassung, heißt das, oder Kultbedürfnispassung, und das ist tatsächlich relativ gut erforscht. Also da gibt es einige Studien, die belegen, dass das eben tragfähiger ist als so ein Gehirnwäschemodell. Und damit drückt man aus, oder das Modell besagt, dass es bestimmte Themen gibt im Leben, die einem wichtig sind, die einen ansprechen, sogenannte Lebensthemen, die sich auch ändern können über die Zeit. Also zum Beispiel die Suche nach einem Partner in einer bestimmten Lebensphase oder die Suche nach Anschluss auch in einer bestimmten Lebensphase. Wie gesagt, das kann sich auch immer ändern. Und dann gibt es eben eine Gruppe, die hat ein bestimmtes Angebot und dann gibt es das Individuum, das hat diese bestimmten Bedürfnisse. Und dann kommen die eben zusammen unter Umständen. Und dann passt dieses Bedürfnis, was ich habe, zu dem Angebot, das mir diese Gruppe macht sozusagen. Und dann besteht eine hohe Chance, dass also man kann das natürlich nie pauschal sagen, aber so funktioniert das im Prinzip, dass man dann sagt, ah, diese Gruppe befriedigt oder stillt mein Bedürfnis nach XY und dann fühle ich mich da wohl und das passt dann. Und dann greifen natürlich auch solche Mechanismen wie das Lovebombing oder sowas. Das verharmlost das ja andersrum nicht sozusagen, dass es solche Mechanismen dann schon auch gibt, wie Gruppen Menschen an sich binden. Das gibt's natürlich schon. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Scientology gehe, in einer stabilen Phase meines Lebens, wie jetzt in dem Studium mit einer bestimmten Intention, dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, mich Scientology anzuschließen, weil das gar nicht mein Thema ist. Es ist nicht mein Thema, jetzt diesen einen Punkt in meinem Leben noch weiter zu verbessern, was sie mir einreden wollen. Das hat einfach nicht gepasst. Also wenn man es mal ganz anschaulich an meinem Beispiel machen möchte. Genau. Und so kommt das dann eben zusammen und dann kann es sein, dass Menschen in solche Gruppen kommen. Passiert auch häufig in irgendwelchen Umbruchsphasen, also wenn ich an einen neuen Ort ziehe, einen neuen Freundeskreis brauche zum Beispiel oder suche, Anschluss suche, solche Dinge. Und es kann interessant, also was dieses Modell eben auch interessanterweise zeigt, ist, dass es sein kann, ich komme in eine Gruppe und ich bin da mein ganzes Leben lang zufrieden. Also ich kann zu den Zeugen Jehovas kommen, um mal eine andere Gruppe zu nennen, die bestimmt ein bestimmtes Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel, wie es ja oft in so fundamentalen Gruppen auch ist, klares Weltbild, ich habe klare Regeln, die helfen mir, mich in meinem Leben zu orientieren. Das brauche ich und das ändert sich auch mein ganzes Leben lang nicht. Und ich bin auch kein Mensch, der grundsätzlich irgendwie zweifelt oder so. Dann kann es sein, dass jemand zu den Zeugen Jehovas kommt und sein ganzes Leben lang zufrieden bei den Zeugen Jehovas ist. Das gibt es. Problematisch wird es dann, wenn sich eben mein Bedürfnis ändert und ich dann andere Bedürfnisse habe und merke, ah, dieses Bedürfnis, das kann die Gruppe eben nicht mehr befriedigen. Und dann kracht's, also dann kommt es zu Konfliktsituationen und dann ist eben die Frage, wie geht die Gruppe damit um? Und das ist auch ein Punkt, wo ich dann sage würde, da zeigt sich dann auch, wie problematisch oder nicht problematisch eine Gruppe ist. Wenn man dann eben sagt, so wie bei den Zeugen Jehovas, wenn du eben nicht mehr so tickst wie wir, dann gibt's sowas wie Kontaktabbruch oder so, dann halte ich das für hochproblematisch, weil dadurch das ganze soziale Umfeld dann verloren geht. Da steckt natürlich noch mehr dahinter. Aber genau, wenn dann die Gruppe sagt, ja, ist schön, du hast jetzt einen anderen Weg, ist völlig in Ordnung, lass uns Freunde bleiben und du kommst eben dienstags nicht mehr, aber wir gehen donnerstags zusammen ein Bier trinken, dann würde ich sagen, ist das ein guter Umgang.
Ich glaube, das können ja auch Sachen sein, weiß ich nicht, die beim Fußballverein zutreffen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Lass uns doch mal, oder kannst du noch mal zusammenfassen, Sektenbegriff, welche Terminologie gibt's da und dass man das so ein bisschen umreißt, mit auch, wann werden Gruppen problematisch?
Ja, ich glaube, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich fange mal an mit, alles gut. Also erstmal, ich glaube, ich muss erstmal sagen, warum der Sektenbegriff, finde ich, problematisch ist. Was ist das Schwierige dran? Das Schwierige ist eben genau das, was ich gerade auch schon gesagt habe, dass man sofort so ein Bild hat von Gehirnwäsche, von irgendeinem bösen Guru, von irgendwelchen abgeschotteten Gemeinschaften, was ganz Fremdes.
Und am Ende und dann, bringen sich alle um. Sekte.
Also man hat ein relativ klares Bild. Genau. Also man hat eine Schublade, da schiebt man diese Gruppe rein und das ist eine Sekte, fertig, aus. Und dass das nicht so ist, habe ich ja gerade auch schon ein bisschen ausgeführt, dass das alles differenzierter ist. Und deswegen ist es auch schwierig, diesen Sektenbegriff so pauschal zu verwenden, weil er eben der Realität nicht gerecht wird. Und jetzt gibt es verschiedene Alternativen, die man nennen könnte, wie man Gruppen erstmal bezeichnen könnte. Es geht ja im Prinzip erstmal darum, eine Gruppe, wenn man sich die anschaut, die relativ neutral zu beschreiben, um dann zu sagen, was ist denn an dieser Gruppe jetzt problematisch? Oder ist da vielleicht gar nichts problematisch? Kann ja auch das Ergebnis sein. Und dafür eignet sich der Sektenbegriff halt nicht, weil wenn ich von vornherein sage, das ist eine Sekte, dann ist gleich klar, böse, problematisch. Deswegen gibt es Begriffe wie zum Beispiel neue religiöse Bewegung ist sowas, sehr verbreitet, benutze ich auch häufiger. Und alle diese Begriffe haben einen Fokus, auf den sie legen und eben dann aber auch Nachteile sozusagen. Neue religiöse Bewegung heißt schon mal, per Definition, es ist was relativ Neues, es ist was Religiöses und das ist halt auch wieder das Einschränkende, weil es halt Gruppen gibt, die weder neu noch religiös sind. Genau, dann gibt es sowas wie religiöse Sondergemeinschaft, das ist auch sehr verbreitet, vor allem im christlichen Kontext, zum Beispiel Zeugen Jehovas werden oft als christliche Sondergemeinschaft bezeichnet. Auch da würde ich sagen, da ist immer ein bisschen Wertung mit dabei. Sondergemeinschaft klingt wieder so, es gibt eine Norm und es gibt was Abweichendes, also auch da ist man nicht ganz wertefrei sozusagen. Dann gibt es den Versuch, den Begriff High Control Group zu nehmen. Das finde ich häufig im englischen Bereich vor allem. Den finde ich auch gar nicht so unattraktiv erstmal. Wenn man High Control Group sagt, heißt diese Gruppe übt relativ viel Kontrolle über viele Bereiche meines Lebens aus. Das muss noch nicht wertend sein. Das ist einfach mal eine Feststellung. Deswegen finde ich den gar nicht so schlecht. Der wird aber im amerikanischen Kontext sehr häufig auch synonym mit Mind Control Group verwendet. Und da schwingt dann wieder sehr dieses Gehirnwäsche mit. Und das Problem an diesem Begriff High Control Group ist natürlich auch, dass die Verantwortung wieder voll auf die Gruppe geschoben wird und das Individuum aus dem Blick gerät. Also wieder sehr dieser Fokus auf den Gruppenmechanismen liegt. Und dann gibt's noch den Begriff religiöse Intensivgruppe. Der wird häufiger im Deutsch nicht so häufig, den findet man nicht so oft. Aber im deutschsprachigen Bereich dann für sowas wie Mönchsorden oder so zum Beispiel oder Nonnenorden verwendet. Was ja auch spannenderweise, könnte man ja auch sagen, sind das eigentlich Sekten oder nicht? Die üben auch eine große Kontrolle über das Leben ihrer Mitglieder aus. Und wo zieht man da die Grenze, wenn es problematisch wird sozusagen? Und das wird eben oft als religiöse Intensivgruppe beschrieben, weil die eben ein sehr intensives Engagement von ihren Mitgliedern verlangen.
Also mit diesen Begriffen Boah, ich weiß es nicht. Macht bei mir jetzt erstmal nicht so Klick. Also bei den Intensivgruppen zum Beispiel habe ich gedacht, naja, Angela Merkel hat mal zu den Evangelikalen gesagt, das sind Intensiv-Evangelikale oder sowas, evangelische.
Ja,
sowas. So, ich würde aber nie im Leben auf die Idee kommen, zu sagen, ja, evangelikal, das ist sowas wie eine Sekte, auch wenn ich es da nicht Sekte, also das sind für mich irgendwie, da liegen Welten zwischen.
Ja, und ich finde auch, das Problem bei diesen Begriffen ist eben, dass man dann auch, also dann steht man ja immer noch vor dem Problem zu sagen, wie kennzeichne ich jetzt eine Gruppe als problematisch? Und dann ist es tatsächlich so, also in der seriösen Religionswissenschaft und Theologie wird der Begriff Sekte heute eigentlich vermieden. Aber witzigerweise, wenn man dann die Literatur liest, dann findet man immer den Begriff oder häufig dann den Begriff auf bestimmte Gruppen, ist dann die Rede von sektenartigen Gruppierungen. Also da ist er dann doch wieder. Weil man halt doch nicht drum rumkommt, irgendwie zu sagen, ja, es hat halt was von der Sekte sozusagen, aber dann sagt man sektenartig und man sagt auch Gruppen, die sich versekten. Das heißt, die entwickeln über eine Zeit hinweg dann problematische Tendenzen und jetzt können sich auch Gruppen wieder entsekten. Das heißt, wenn sie von einer problematischen Gruppe zu einer weltoffeneren Gruppe werden, wie zum Beispiel eine neue apostolische Kirche, wo man das relativ klar nachzeichnen kann, die sich sehr geöffnet hat jetzt im 21. Jahrhundert. Früher war das klar, eine Sekte wurde auch so bezeichnet und heute sagt man, die Gruppe hat sich im Prinzip entsektet. Die ist jetzt in vielen ökumenischen Bezügen eingebunden und hat auch 2013, glaube ich, ein neues Grundsatzpapier rausgegeben. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber wo eben klar ist, die haben jetzt eine weltoffenere Theologie. Okay. Ja, also es ist irgendwie witzig, dass der Begriff dann da doch wieder auch in die seriösen Auseinandersetzungen damit Einzug findet.
Ich meine, der Begriff ist eben auch...
Genau, aber dann eben...
Wie soll ich sagen... Der ist eben im Alltagsgebrauch so üblich. So, und das kann natürlich einerseits für so eine wissenschaftliche Auseinandersetzung hochproblematisch sein. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so eine Sache, das muss ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Also wenn ein Begriff im Alltäglichen so verbreitet ist, dann muss ja irgendwie auch Wissenschaft darauf reagieren, finde ich.
Ja. Genau, und also ich glaube, ist halt auch deswegen verbreitet, weil es keine richtig guten Alternativbegriffe gibt. Das ist aber immer das Problem mit einer differenziert wissenschaftlichen Betrachtung von irgendwelchen Dingen. Das kannst du so differenziert in Medien zum Beispiel nicht transportieren oft. Du brauchst irgendwie ein bisschen griffigere Sachen. Und am Ende, ich würde sagen, in meinem Buch zum Beispiel, die 10 Gruppen, die ich da behandle, da würde ich komplett eigentlich von Sekten reden, weil die dann so viele Merkmale auch wieder, das war der nächste Punkt, den ich noch sagen wollte, genau, aber die eigentlich so eindeutig dann so problematisch sind, dass man sagen kann, das sind im Prinzip klassische Beispiele
für
sogenannte Sekten. Und du hattest, du hattest ja noch die Frage gestellt.
Genau, das wäre jetzt nämlich, die wollte ich jetzt nochmal wiederholen, die Frage.
Genau, ich habe sie noch auf dem Zettel. wenn man solche neutralen Begriffe hat, dann steht man, habe ich gerade schon gesagt, vor der Herausforderung, wie definiere ich jetzt, was da wirklich problematisch ist. Und da kann man sagen, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es gibt wenn man dann mal danach googelt, sogenannte Sekten-Checklisten, das sind dann so 15 oder 16 Punkte, die so klar sagen, das macht eine Sekte aus. Und die basieren aber alle auf verschiedenen Perspektiven, die man anlegen kann oder Dimensionen, die man anlegen kann, wenn man eine Gruppe sich anschaut. Das ist im Prinzip eine Ausarbeitung dessen, was ich gleich sagen werde. Ich finde es nur ein bisschen besser, von solchen Perspektiven oder Dimensionen zu reden, weil mir wichtig ist zu sagen, das ist immer ein Spektrum. Es gibt hier kein, die Gruppe erfüllt Punkt A, B, C, D, dann ist es eine Sekte, sondern bei den Punkten, die ich gleich sagen werde, da gibt es ein Spektrum von ganz extrem bis hin zu gar nicht und dann gibt es eben alles dazwischen. Also das muss man immer als Spektrum sich vorstellen. Und das sind zum Beispiel so Dimensionen wie, also ich finde 5 eigentlich sind die wesentlichen. Die Ideologie, also ich schaue auf eine Gruppe und sage, was hat die eigentlich für ein Weltbild? Was glaubt diese Gruppe? Und dann kann man da sagen, hat die ein stark exklusivistisches Weltbild? Also Exklusivismus heißt, ich glaube, dass ich den einzig richtigen Weg habe und alle anderen liegen komplett falsch. Und da gibt es eben Abstufungen. Also es gibt nicht nur die sagen, ich bin der einzig Wahre und die sagen, es sind alle gleich, sondern es gibt was dazwischen. So, das meine ich mit Spektrum. Ist das Weltbild dualistisch? Also glauben die an einen Kampf zwischen Gut und Böse, einen Satan, der gegen Gott kämpft? Wie sieht es mit der Endzeit aus? Das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist auch was in die Ideologie fällt. Und gibt es so einen Heilsplan, den die Gruppe sagt? Es sagt, es gibt hier A, B, C, D, E, das müsst ihr machen, dann seid ihr alle auf der richtigen Seite und alle geheilt. Also das sind so Punkte, die man unter Ideologie fassen könnte, diese Dimension. Dann gibt es die Dimension der Leitung. Da schaut man sich dann an, gibt es so eine Art Führungskult? Wie wird diese Gruppe geleitet? Gibt es eine absolute Wahrheit, die von diesem Führungskult von der Führungsriege, meistens ist es ein Guru oder eine männliche oder weibliche Person oder manchmal auch, wie bei den Zeugen Jehovas, ein Gremium, gibt es sowas, das eine absolute Wahrheit verkündet und sich gottgleich darstellt? Gibt es vielleicht sowas wie Legendenbildung? Das finde ich auch ganz spannend, sich anzuschauen. Wie wird dieser, wenn es ein Guru ist, wie wird der dargestellt? Also bei Scientology zum Beispiel Ron Hubbard. Wenn man sich das mal anschaut, wie Ron Hubbard von Scientology dargestellt wird und wie das, was man historisch über ihn sagen kann, dann gibt's, sind da Welten dazwischen. Wie bei Jesus übrigens auch. Also muss man selbstkritisch auch mal sagen. Ne? Und wie ist die Gruppe aufgebaut, hierarchisch zum Beispiel? Also gibt es strenge Hierarchien, flache Hierarchien und so. Das sind so Dinge, die man sich dann unter dem Spektrum der Leitung angucken könnte. Dann die Frage nach der Lebenskontrolle. Wie stark reguliert und beeinflusst eine Gruppe meinen Alltag? Also mit Blick auf finanzielle Abhängigkeit zum Beispiel, mit Blick auf ethische Vorgaben, mit Blick auf Kleidungsvorschriften oder auch auf sexualethische Vorgaben. Das ist ganz häufig ein Punkt. Sowas wäre dann die Lebenskontrolle. Zwei gibt's noch. Die Gruppenstruktur gibt's noch. Wie sieht das aus? Wie versteht man sich selber? Was denkt die Gruppe über sich selber und wie ist sie aufgebaut? Versteht man sich als Elitegemeinschaft? Man merkt auch immer, es gibt dann Parallelen zu anderen Dimensionen, wie jetzt zum Beispiel Elitegemeinschaft mit Exklusivismusdenken im Weltbild. Das hängt oft auch zusammen. Wie ist die Frage nach der Wahrnehmung des Individuums? Gibt es so eine Art Entindividualisierung? Also geht das Individuum vollständig in der Gruppe auf und spielt eigentlich das Individuum an sich gar keine Rolle mehr, die Bedürfnisse des Einzelnen, sondern geht es nur um die Gruppe? Wäre sowas, was unter diese Gruppenstruktur fallen würde? Genau.
Ich habe das mit der Elite noch nicht ganz verstanden.
Ja? Elite ist im Prinzip, ich glaube, ich bin in einer Elitegemeinschaft und ich bin besser als die anderen. Also ich gehöre einer Elite an, einer kleinen Elitegruppe. Als Beispiel, ich mache es ganz konkret, Heaven's Gate, auch in meinem Buch kommen die vor, ist so eine Gruppe, die sich in Kalifornien Ende der 90er, kurz vorm Millennium, das Leben genommen hat anlässlich des Kometen Hale-Bopp, weil sie geglaubt haben, sie gehören einer kleinen Elite an, die von einem UFO abgeholt wird, das hinter dem Kometen Hale-Bopp kommt. Und die haben gesagt, wir sind eine Elite, die jetzt in ein Next Level aufsteigen wird, weil wir diese Stufe erreicht haben, hier auf der Erde schon so eine Bewusstseinsstufe, dass wir dafür bereit sind. Und alle anderen Menschen eben nicht. Das und genau, die haben sich quasi explizit als Elitegemeinschaft verstanden. Und das meine ich mit Elite. Und das geht eben oft einher damit, dass man sagt, mit dem exklusivistischen Weltbild, dass man sagt, wir sind auch die Einzigen, die diese Wahrheit
haben. Das klingt für mich auch so ein bisschen nach das, was vielleicht reizbar sein könnte an so Verschwörungstheorien. Ja, also das sind dann eben nicht mehr die Schlafschafe, die alles glauben, sondern das sind dann die Leute, die erwacht sind, die haben es geblickt und alle anderen eben nicht.
Okay. Exakt. Also wenn man sich das mal anguckt, spannend, wäre ein Thema für eine neue Podcast-Folge dann, glaube ich, aber Verschwörungsglauben und sogenannte Sekten oder problematische Religionsgemeinschaften haben ganz viele Parallelen. Diese Dimension, die ich gerade aufzähle, da kannst du ganz viel auf, gerade im Weltbild und auf Gruppenstruktur oder dieses Selbstverständnis, ganz viel auch auf Verschwörungsgläubige beziehen. Mhm. Genau, und den letzten Punkt eben auch, der noch fehlt, die letzte Dimension, Kritik und Selbstreflexion. Wie geht eine Gruppe mit problematischen, mit kritischen Anfragen um? Da gibt's eben auch ein breites Spektrum von Kontaktabbruch bis zur Diffamierung, persönlichen Angreifen von irgendwelchen KritikerInnen, dass man gar nicht argumentativ darauf eingeht, sondern sofort auf eine persönliche Ebene das Ganze hebt, dass Zweifel immer gleich mit Böse gleichgesetzt werden, mit einer Satansmacht, auch dem Versuch Satans, Einfluss auf die Gemeinschaft zu nehmen, negativen Einfluss. Das wären so Punkte, die ich dann unter Kritik und Reflexion noch fassen würde. Und wenn man sich jetzt diese fünf, also das ist quasi so ein Raster, so ein Spektrum, das man hat. Und damit kann man sich jetzt jede Gemeinschaft erstmal angucken. Auch diese, die man neutral beschreibt, wie man die dann auch immer nennt. Und dann sagen, also es gibt dann eben unterschiedliche Abstufungen. Es gibt nicht die eine Schublade, wo man sagt, Sekte, böse, sondern es gibt dann Gruppen, die haben halt in der Ideologie sehr problematische Tendenzen, weil sie einen starken Dualismus vertreten, starken Exklusivismus. Die sind aber vielleicht zum Beispiel im Bereich Lebenskontrolle gar nicht so problematisch. Also da sind die eher lockerer oder so. Und da muss man dann eben genau hingucken und sagen, es gibt einfach keine klaren Aussagen. Dann ist es anstrengend. Man muss sich jede Gruppe einzeln anschauen. Man muss sich auch bei größeren Gemeinschaften vielleicht auch jede einzelne Ortsgemeinde anschauen und sagen, also ich mach's ganz konkret an der evangelischen Kirche. Auch natürlich gibt's in der evangelischen Kirche sicherlich Ortsgemeinden, die in der Ideologie durchaus problematische Tendenzen haben, weil sie einen starken Exklusivismus vertreten, weil da die Endzeit eine Riesenrolle spielt und man auch einen Dualismus vertritt. Genau, aber das ist eben nicht in jeder Gemeinde so, sondern muss man genau hinschauen und sagen, dann halte ich das für problematisch, weil das entsprechende
Auswirkungen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe so ein bisschen, während du erzählt hast, habe ich eine innere Checkliste mitlaufen lassen, was meine eigene religiöse Sozialisation angeht. Ja. Also Elite in Teilen, aber ansonsten alles Häkchen hinter. Ja. Also wenn du nochmal ein Thema brauchst. Ja. Geschlossene Brüdergemeinde.
Ja. Ich glaube, wir setzen jetzt mal zusammen.
Eine Folge zu machen.
Ja. Ja. Also mit denen habe ich mich jetzt noch nicht intensiv auseinandergesetzt, aber weiß natürlich auch in Grundzügen, kenne ich das auch. Und ja, also das.
Das glaube ich. Wieder. Ich könnte mir vorstellen, deswegen finde ich das auch so spannend, wenn das Grundmuster sind, die zutreffen. Und das eben Grundmuster sind, die ja nicht nur auf eine Gruppe zutreffen, sondern dass man sagen kann, also hier hast du mal 30 Gruppen, die ganz genauso ticken. Dann könnte das ja zum Beispiel so ein Punkt sein, der also zumindest so ein Exklusivismus auf einer Ebene schon mal angreift und dann Menschen da vielleicht auch zum Nachdenken bringt. Oder andererseits, was ich eigentlich sogar noch spannender finde, weil ich ich habe eigentlich auch gar nicht so das Bedürfnis, Menschen, die da in irgendwie so einer Gruppe sind, da irgendwie rauszuholen. Meine Aktivität ist ja sehr viel stärker dabei, Menschen, die auf dem Weg nach draußen sind, zu begleiten und zu gucken, ja, wenn du jetzt irgendwie dir was Neues, wenn du dich neu orientieren willst, was kannst du da machen? Und ich glaube, ein Punkt ist aber sehr, sehr häufig da bei der Aussteigerszene, in der ich so ein bisschen auch unterwegs bin, dass man ja sehr stark auch so Zweifel hat im Sinne von, was ist, wenn die eigentlich doch recht haben? Und da dann aber zu sehen, also es ist halt nicht die einzige Gruppe, die so tickt, sondern du hast eben 40 andere. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Sichtweise darauf. Also hast du da noch Gedanken zu?
Ja, also ich höre das häufiger von Menschen. Ich war jetzt selber nie in so einer ganz krassen Gruppe, auch wenn ich eine evangelikale Vergangenheit habe, aber nicht in so einer ganz krassen Gruppe. Und ich höre es häufiger, dass diese Zweifel daran gerade noch lange anhalten, was, wenn die doch recht haben, ja. Und also ich muss sagen, mich überzeugt auch dieser, oder bei seinem Ausstieg oder bei meiner Liberalisierung meines Glaubens, ich nenne es mal so, war auch dieser Exklusivismus ein Punkt, wo ich gesagt habe, also das kann eigentlich nicht sein, dass das stimmt. Dass wir hier, weil das war was wir auch stark vertreten oder was in meiner Vergangenheit auch relativ stark vorkam. Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Wer nicht an Jesus glaubt zu Lebzeiten, der landet in der Hölle. Das war ein ganz klarer Glaubenssatz, der mir in meiner Jugend sehr präsent war. Und da habe ich dann schon gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt in keines der Gottesbilder, die ich habe und auch keins, die ich in der Bibel lese, sozusagen. Und das ist irgendwie, weil das so absurd ist. Also um es mal ganz ins Extrem zu bringen, deswegen vielleicht noch den Satz. Ich finde es auch so spannend, sich solche Extreme anzugucken wie in meinem Buch, weil ich glaube, da oft Punkte findet, wo man sagt, wenn man es mal wirklich extrem zu Ende denkt, was hier in anderen Kontexten gedacht wird, in christlichen, also auch im Evangelikalismus gibt es solche exklusivistischen Strömungen. Was heißt das aber, wenn ich es konsequent zu Ende denke? Da könnte man sich die Westboro Baptist Church angucken, das ist eine kleine Hassgruppe in den USA, schwulenfeindlich und queerfeindlich und allesfeindlich eigentlich. Das sind 70 Leute, maximal. Ich glaube sogar noch weniger inzwischen. Und diese Menschen glauben, ohne Witz, dass sie die einzigen 70 Menschen auf dieser Welt sind, die genauso handeln, wie Gott es will und entsprechend die einzigen sind, die in den Himmel kommen. Und das führt wirklich ins Extrem vor Augen, was da für ein Gottesbild dahinter steckt und was das einfach bedeutet. Und das finde ich einfach so absurd, dass, wie gesagt, auch dieser Exklusivismus für mich ein Punkt ist, wo ich sage, das bringt mich so weg von irgendwelchen Denken in diese Richtung, weil es einfach, wenn man es konsequent zu Ende denkt, wirklich ein absurdes Gottesbild ist für mich. Und auch keins, das ich haben möchte. Also ich will die Ewigkeit auch nicht mit einem Gott verbringen, der irgendwie alle 99,9% der Menschen.
Ja, mit 70 Leuten könnte eine Ewigkeit auch echt lang werden.
Ja. Ja, genau. Also wird ja auch irgendwann müde.
Du bist ja auch Journalist. Und eine Frage, die ich hatte, war, wenn du bei deinem Podcast jetzt vor allen Dingen solche Fälle, solche Gruppen dir anguckst, wie gehst du da vor? Also auch welche Qualitätskriterien hast du da?
Du meinst jetzt an mich selber? Oder also Qualitätskriterien mit Blick auf eine Gruppe oder?
Also vor allen Dingen jetzt auf mich selber. Du haust ja da was raus und ich finde das, ja, heute ist ja immer so eine Sache, wie gut sind Sachen recherchiert? Wie zuverlässig ist das?
Ja.
Und ich glaube auch gerade dahingehend, ich erlebe immer wieder, gerade auch aus solchen Gruppen, dass Journalismus und dass Dinge, die, ich sag mal, Qualitätsmedien bringen, dass das ja häufig mit einem Pinselstrich quasi weggewischt wird und gesagt wird, naja, ich habe hier mal einen Blog, der was anderes sagt. Da einfach mal zu gucken, was sind deine Qualitätskriterien? Wie gehst du an der Sache dran, wenn du recherchierst?
Ja, also ich habe immer den Anspruch, einen Teil in meinem Podcast zu haben, wo ich erstmal so deskriptiv arbeite. Das heißt, wo ich versuche, eine Gruppe zu beschreiben, wo es mir auch wichtig ist, die so neutral wie es geht zu beschreiben. Es gibt keine absolute Neutralität, das muss man, glaube ich, auch sich eingestehen. Aber ich kann das auch konkret machen. Bei der Folge über die Zeugen Jehovas zum Beispiel, da habe ich eine Rückmeldung gekriegt von einem Zeugen Jehovas, der gesagt hat, also die ersten 2 Drittel deines Podcasts, da kann ich alles unterschreiben. Das letzte Drittel, da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Und das war das größte Lob, was ich kriegen konnte, weil mein Anspruch war genau, diese ersten 2 Drittel, die sollen eigentlich deskriptiv sein, die sollen auch für Zeugen Jehovas sozusagen, die sollen das hören und sagen, ja, das ist die Gemeinschaft, in der ich bin. Und dann die Bewertung im letzten Drittel, wo ich dann auch explizit sage, das ist meine eigene Meinung, die ist natürlich anders, weil da ich dann auch sage, was ich daran problematisch finde. Und mein Anspruch ist also, oder auch mein Qualitätskriterium sozusagen, dass das im ersten Teil erstmal stattfindet, dieses deskriptive Beschreiben, und dazu nutze ich Quellen, auch vor allem auch primäre Quellen, also soweit sie mir zugänglich sind. Ich lese natürlich auch erstmal Sekundärliteratur, schaue dann aber auch immer in irgendwelche Veröffentlichungen von der Gruppe selber rein, soweit das geht. Also viele haben online inzwischen irgendwas, also YouTube-Veröffentlichungen oder auch irgendwelche Predigten. Also da sitze ich manchmal auch wirklich dran und höre mir stundenlang irgendwelche Predigten oder sowas an, um einfach rauszufinden, was glauben die denn wirklich, was steckt da dahinter. Und dann lese ich auch Bücher, wenn es welche drüber gibt. Bei größeren Gruppen gibt es immer. Auch da weiß man natürlich nie, also irgendwann ist ja auch die Grenze erreicht, wo ich sage, jetzt habe ich eine Information, da muss ich mich auch darauf verlassen, dass es irgendwie so stimmt. Und oft findet man die dann aber auch in mehreren Veröffentlichungen. Aber das ist mir schon wichtig, nicht einfach nur irgendwas von einem Blog abzuschreiben. Also das würde ich zum Beispiel nie machen, es sei, oder also wenn, dann würde ich es sehr offenlegen und sagen, das ist keine gesicherte Information, sondern ich habe das von Blog XY. Aber ich würde jetzt keine Information, wo ich nur einmal auf dem Blog was gelesen habe, das ist für mich kein, also das wird meinen Qualitätskriterien nicht entsprechen. Und dann versuche ich, wenn es möglich ist, im deutschsprachigen Raum auch die mal anzuschreiben oder mit denen auch persönlich zu sprechen. Das geht nicht immer. Das ist auch manchmal, muss ich sagen, ein Zeitproblem. Aber also ich habe jetzt zum Beispiel in meiner letzten Folge, da habe ich die auch angeschrieben und habe keine Reaktion bekommen mal. Also das, dann ist es halt so. Also dann sage ich Deadline sozusagen, und wenn die sich nicht zurückmelden, dann melden sie sich nicht zurück. Ja, aber ich habe da schon genau den Anspruch, auch mit denen irgendwie die einfach ernst zu nehmen. Das ist vielleicht auch noch sowas, wo ich sage, das ist mir einfach wichtig, dass ich nicht über die herziehe und dann sage, das ist aber komisch, was die glauben, sondern das will ich erstmal ernst nehmen und als deren Glauben darstellen sozusagen. Ja, und das ist so das, wie ich dann vorgehe. Also ich versuche einfach alle Infos zu mir zu krallen, die ich kriege. Und wichtig ist mir eben auch nicht nur Sekundärliteratur, sondern auch die Gruppen selber mir anzugucken. Und
da gibt's wahrscheinlich mittlerweile recht viel auch, also ich weiß nicht, wie es bei Scientology ist, aber viele von solchen Gruppen, Westboro Baptist Church zum Beispiel, kann man da Predigten hören, oder?
Ja. Ja, ja. Also die haben online eine ganze Menge, also ich weiß gar nicht, Audiopredigten weiß ich gar nicht, aber die haben ziemlich viele, also die haben eine große Webseite mit Liedern und mit Texten und so, also
okay.
Ja, da findet man einiges. Ja. Also das findet man schon häufiger, und dann ist es jetzt so, dass ich zum Beispiel, wo es schwierig war, mal bei den Lorenzianern, das ist so im Erzgebirge eine christliche Gemeinschaft, streng christliche Gemeinschaft, die auch sehr geschlossen ist, da ist es wirklich schwierig, an was ranzukommen. Da habe ich dann auch den Weltanschauungsbeauftragten von Sachsen, der in der evangelischen Kirche dort arbeitet, angeschrieben, und der hat mir dann Literatur dazu gegeben. Der hatte dann irgendwie ein paar interne Dokumente oder auch eine Diplomarbeit, die nicht veröffentlicht ist, aber die er über die Uni irgendwie zugespielt gekriegt hat oder bekommen hat. Und dann habe ich so ein paar Infos da gekriegt, genau. Aber das ist auch zum Beispiel, da findet man, wenn man nach Lorenzianern googelt, eine Webseite von einem Journalisten, der vermeintlichen Journalisten, muss man fast sagen, der das völlig verzerrt darstellt und auch völlig polemisch, wo bei mir sofort alle Alarmglocken klingeln, wo ich dann auch gesagt habe, also diese Webseite, die verwende ich grundsätzlich, keine Infos, die ich dort finde, wenn ich sie nicht noch woanders gesichert finde. Aber der irgendwie behauptet, das sei eine Endzeit-UFO-Sekte, und dann auf der Startseite so ein kleines Kind in so einem Strahl von so einem UFO steht. Also und völlig absurd, weil die glauben gar nicht an UFOs. Also es ist wirklich, ja. Da muss man manchmal schon aufpassen, gerade bei Webquellen, dass man da nochmal genau hinschaut, was ist das eigentlich für ein, woher kommt denn das? Ja.
Ich habe eine Folge gehört, die ich ziemlich krass fand. Das war die Folge zu das zuverlässige Wort, eine Truppe aus Pforzheim. Und also das ist schon abgefahren, dass es, bitte? Ja,
ach, meine krass, Heimatstadt übrigens.
Ja.
Pforzheim ist meine Heimatstadt. Ja. Ja, das ist eine wirklich krasse Gruppe. Also da ist es dann tatsächlich auch so, also ich meine, auch da habe ich erstmal neutral beschrieben, woher die kommen und so, aber da merke ich dann schon, da komme ich an meine Grenzen, weil ich da Dinge vorstellen muss in deren Weltbild sozusagen, wo ich von vornherein sage, das kann ich nicht so unkommentiert stehen lassen und das will ich auch nicht. Also da ist, wenn es dann um Menschenfeindlichkeit und sowas geht, da muss ich dann auch klar irgendwie sagen, das kann ich jetzt nicht so sagen und dann nichts dazu sagen. Also da werde ich meinem eigenen Anspruch dann sozusagen rein deskriptiv zu sein auch nicht mehr gerecht. Aber das ist dann so. Also ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die merken dann auch.
Hast du, glaube ich, in der Folge auch sehr transparent gemacht, dass du gesagt hast, boah Leute, hier
habe ich da auch sehr deutlich gesagt, dass ich das nicht will. Und
genau.
Ja, und ich finde es auch, also wenn dann jemand wirklich hinsteht und sagt, wir sollten, die Bibel sagt, lasst uns Homosexuelle steinigen oder keine Ahnung was, dann kann ich da nicht nebendran stehen und nicht im nächsten Satz sofort sagen, dass das einfach völliger Bullshit ist und dass das gefährlicher Scheiß ist. Entschuldigung, also ja, aber das muss ich dann einfach sagen. Und ja, aber ich halte meine Hörerinnen und Hörer für schlau genug und für mündig genug, das dann selber einzuordnen und zu merken, dass ich da jetzt auch nicht aus meiner
Hand kann. Eine Frage, beziehungsweise ganz, ganz vorne in deinem Buch, da wo zum Autor was steht, da steht über dich, dass du interessiert bist an der Frage nach den Extremen, also sprich, wann eine Gruppe gefährlich ist und was man dagegen tun kann. Ich habe mich gefragt, was denkst du dazu? Was hast du rausgefunden über deine, ich weiß nicht, sind es jetzt 50 Folgen oder so?
Was man dagegen tun kann.
50 Folgen hast du, ne?
Ja, sogar ein paar mehr schon. Also ja, 50 Folgen mit eigenen Gruppen, genau. Und dann habe ich ja noch dieses andere Format. Also
ach krass, okay, weil hier ist Fundamentalismus steht, dass es die 48. ist.
Ja.
Aber das trügt.
Ja, genau, das sind diese Einzelgruppen, diese Einzelfolgen, wo ich dann jeweils ein Thema oder eine Gruppe mir anschaue. Und dann habe ich noch das andere Format, wo ich so ein bisschen über aktuellere Sachen plaudere, was gerade so passiert in der Welt der sogenannten Sekten. Und das sind auch so ungefähr 30. Ja, also es sind insgesamt so ungefähr 80 Folgen. Aber ist auch egal. Ja, was kann man dagegen tun? Es ist keine so leichte Frage, sag ich mal. Ich finde, eine Sache, die man auf jeden Fall dagegen tun kann, ist religiöse Bildung. Und das ist auch das, was ich tatsächlich, was so ein bisschen das Anliegen ist hinter meinem Podcast. Also die Leute einfach zu informieren über solche problematischen Strukturen, auch wirklich differenziert zu informieren und nicht so pauschal polemisch, wie es häufig in irgendwelchen Dokus. Also wenn man mal guckt, wenn man nach Sektendoku googelt oder so, weil da kriegt man oft irgendwelche reißerischen Dinge dann vorgeschlagen bei YouTube, irgendwelche Dokumentationen, die so ein bisschen mit diesem Schaudern spielen, gerade mit diesem Bild, das ich vorhin auch problematisiert habe. Und ich finde, da muss man einfach sagen, da müssen Leute aufgeklärt werden, dass es eben nicht so ist, dass es viel differenzierter ist, dass die Mechanismen viel diffiziler sind und viel untergründiger sind. Und darüber muss man einfach Bescheid wissen, finde ich. Weil nur was ich wirklich kenne, kann ich halt auch erkennen. Das heißt, wenn ich nicht darüber Bescheid weiß, wie diese Mechanismen funktionieren und dass es die gibt, dann erkenne ich sie auch nicht. Deswegen ist das ein erster Schritt. Dann ist es aber so, dass ich glaube, dass, und das ist, glaube ich, auch erwiesen, dass religiöse Bildung allein nicht ausreicht. Also dann, das hieß ja im Umkehrschluss, alle, die irgendwie sehr schlau sind und auch religiös gebildet sind, könnten niemals irgendwelche Fundamentalisten oder Fanatiker oder Extremisten werden. Und das ist nicht so. Das sind ja hochintelligente Leute dabei, auch in solchen Gruppen und auch in fundamentalistisch extremen Gruppen sind wirklich intelligente und formal hochgebildete Leute dabei. Und ich glaube, deswegen muss man noch einen Schritt weitergehen und sagen, man muss auch auf die Ursachen nochmal genauer schauen. Und das gibt's eben auch dann Studien, die sagen, also Ursachen für so Fanatismus oder für Extremismus sind oft, dass den Leuten irgendwie so ein Grundvertrauen fehlt, dass sie irgendwas bewegen können in der Gesellschaft, dass eine Gesellschaft gespalten ist, dass man irgendwie dann in dieser Gruppe, also es gibt da Studien, glaube ich, mit Blick auf Terroristen zum Beispiel, die sagen, dass die Menschen dann in dieser Gruppe ein Gefühl haben, sie können da jetzt was bewegen. Ihre Taten und ihr Engagement hat wirklich eine Auswirkung und sie können da was bewegen. Und das haben sie eben in der Gesellschaft nicht mehr. Deswegen finde ich es total wichtig, so ein Grundvertrauen in Demokratie und demokratische Gesellschaft zu vermitteln, gegen Spaltungen zu arbeiten, für einen sozialen Zusammenhalt zu arbeiten. Weil das alles Faktoren sind, die letztlich dazu beitragen, dass die Unzufriedenheit wächst und dann eben auch die Gefahr für so Extremismus wächst. Wenn kein Grundvertrauen mehr da ist, wenn dieses Grundgefühl, Grundsicherheit irgendwie nicht da ist, ja, weil sich alles wandelt. Ich meine, das ist ja auch verständlich. Das sind so Grundbedürfnisse, die aber dann solche fundamentalistischen Ideologien einfach befriedigen. Also wo man sagt, hier hast du deine Sicherheit. Hier hast du deine Selbstwirksamkeit bei uns in der Gruppe. Da spürst du, was du machst, wird dann sofort, hat eine positive Auswirkung. Also positiv im Weltbild der Gruppe dann jeweils. Und ich glaube, dass du das irgendwie, das ist eine große Herausforderung und das ist auch jetzt kein Patentrezept und dann wird alles gut. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Sind alle diese
Ich hatte Faktoren, früher mal ja. ein Bewerbungsgespräch an einer Schule und an dieser Schule sind Leute später, also Jugendliche, zum IS gegangen. Das ist natürlich jetzt nochmal eine sehr spezielle Gruppe. Weiß nicht, ob du da in den Bereich mal eingedrungen bist. Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch in der Forschung der sozialen Arbeit etwas gefunden habe, weil da beschäftigen die sich mit. Ja, das, also es ist spannend. Ich habe da im letzten Jahr intensiv mal nachgeforscht, ob es sowas im christlichen Bereich gibt, also so Ausstiegsprogramme von der sozialen Arbeit für christliche Sondergruppen, die schwierig sind. Da sieht sehr, sehr mau aus. Also das ist wirklich eigentlich kein Thema.
Ja.
Bei der muslimischen Geschichte, also Islamismus, da tatsächlich, da gibt's einiges. Also da hat man das auf dem Schirm, da gibt's einige Programme und viel Forschung und so weiter.
Ja.
Deckt sich so ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast. Also ich habe da so ein bisschen rausgehört, eben so dieses Perspektivlosigkeit, Rassismus, das können alles so Themen sein.
Ja.
Wenn man das Gefühl hat, dass man eben in der Gesellschaft sowieso nicht Teil sein kann. So verschiedene Dinge gab es da, aber weiß nicht, hast du dazu auch eine, ich weiß gar nicht, ob du dazu sogar eine Folge hast oder generell, ob das bei dir am Schirm ist? Ja, so diese islamistischen, also Salafismus zum Beispiel.
Ja, nee, dazu habe ich noch keine Folge. Da habe ich mich jetzt auch noch, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig rein vertieft. Aber das ist natürlich genau, also die Mechanismen dahinter, glaube ich, sind ähnliche. Ich glaube dann, dass sich vielleicht der jeweilige Fanatismus da auch ein bisschen anders äußert. Also gerade mit Blick auf Terror hört man jetzt zumindest in der westlichen Welt ja von christlichem Terror. Gibt es die Abtreibungsgegner? Das ist was man durchaus auch schon als Terror bezeichnen kann, in gewisser Weise sicherlich. Aber jetzt, dass es solche Selbstmordanschläge gibt, wie man es vom Islamismus kennt. Also hätte ich
naja, jetzt die Frage ist so ein bisschen hier so ein Breivik oder sowas. Ja. Also das ist natürlich auch alles so
ja, ein bisschen gut, christlich
konnotiert, ne?
Ja. Ja, gut, das stimmt. Den hatte ich jetzt als Rassist abgestempelt, aber stimmt, der kommt natürlich auch aus dem christlichen Hintergrund, ja, klar. Oder ja, jetzt, wo man sagt, wenn man so drüber nachdenkt, Zeugen Jehovas, der eine, gut, der ist die Frage, ist das nicht eher psychisch begründet? Also das zeigt eigentlich, finde ich, nur oder zeigt auch eben, dass die Mechanismen, die dahinter stehen, wahrscheinlich alle auch ähnlich sind. Also die sowohl die Ursachen als auch das, wie Menschen so werden. Das ist dann unabhängig von der eigentlichen Ideologie vielleicht auch. Und das ist vielleicht auch so ein Fazit, was man ziehen könnte. Es ist im Prinzip, und das bemerke ich auch in den Beschäftigungen mit den problematischen Gruppen, die Ideologie, würde ich sagen, ist oft auch austauschbar. Also es sind die anderen Mechanismen und gerade auch diese Ursachen, soziale Unzufriedenheit, keine Selbstwirksamkeit, keine Ahnung, Perspektivlosigkeit, sind die Ursachen, die dahinter stecken. Und da muss man, glaube ich, ran. Und dann hilft's nichts zu sagen, was ich häufig in Diskussionen dann höre oder in Gesprächen auch, ja, Religion ist doch einfach auch grundsätzlich hier, die bringt doch nur Fanatiker hervor. Und das ist gefährlich, weil Religion immer Terror hervorbringt. Guck dir die Kriege in der Welt an, alles religiöse Konflikte. Also mal ganz überspitzt gesagt. Und das ist halt einfach nicht so, glaube ich, weil die Ideologie im Prinzip austauschbar ist. Was halt dahinter steckt, sind oft andere Dinge. Und natürlich muss man sagen, und das tue ich auch, es gibt einfach Glaubenssätze, die sind dankbare Katalysatoren für solche Dinge und für Terror. Aber es ist trotzdem ein Katalysator, der etwas verstärkt, was tiefer dahinter liegt und nicht die Ursache. Und deswegen kann auch nicht der Weg sein, zu sagen, wir müssen hier jetzt gegen Religion vorgehen und Religion abschaffen und Islam abschaffen und Christentum abschaffen, weil alles böse ist. Sondern dann wird sich der Fanatismus anders bahnbrechen. Also dann gibt's halt andere, und es gab ja in der Geschichte auch atheistische Ideologien, die genauso Terror und Massenmorde und Völkermorde mit sich gebracht haben. Also das,
Erinnere mich an ein Buch, was ich vor einiger Zeit gelesen und jetzt auch immer mal wieder genutzt habe. Hat jetzt nichts mit Terrorismus oder mit der Art Gewalt zu tun. Es geht um Marlene Weinel, Leaving the Fold. Die ist hergegangen und hat mal den Ansatz gebracht, zu gucken, wenn man aus fundamentalistischen Gruppen aussteigt, dann zu gucken, welche Bedürfnisse sind eigentlich in dieser Gruppe befriedigt worden. Und die hat dann diese Maslow'sche Bedürfnispyramide genommen und dann durchgegangen, ja, guck mal, das alles hat dir dieser Fundamentalismus gegeben. So, und das kann man ja erstmal wertneutral einfach beschreiben. Ja, fand ich eine sehr, sehr spannende Herangehensweise.
Ja.
Passt, glaube ich, ganz gut zu dem, wie du das gerade beschrieben hast. Und das ist ja, glaube ich, dann auch so eine doppelseitige oder zweiseitige Geschichte. Wenn so viele Bedürfnisse in so einer Gruppe befriedigt werden, dann ist es eben so, dass man, wenn man da aussteigt, natürlich auch eine Menge zu verlieren hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch erstmal ganz viele Baustellen, was Bedürfnisse angeht, auf hat und gucken muss, wo kann ich das denn alles herbekommen? Das sind ja ganz wichtige Sachen, also von Sicherheit, Grundbedürfnisse bis eben ganz oben zu Dingen wie Selbstverwirklichung und so weiter. Das passt wirklich gut, finde ich.
Das ist ja, interessanterweise sind es auch Grundbedürfnisse, die auch Religion an sich ja schon befriedigt. Also so ein gewisses Maß an Sicherheit oder an Selbstwirksamkeit oder so, das sind einfach Dinge, oder Selbstbildstärkung vielleicht durch ein positives Gottesbild, sind ja im Prinzip auch Dinge, die Religion an sich schon befriedigt. Und im Fundamentalismus aber wird das nochmal ganz, ganz stark übertrieben erfüllt sozusagen. Also das kann natürlich für manche Menschen auch Halt geben und Sicherheit. Also das ist wieder dieses, wo ich sagen würde, das ist einfach ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Und es kann für manche Menschen auch nötig sein, dass sie brauchen diesen Halt. Und da ist dann halt schwierig zu sagen, wo ist da die Grenze zu ziehen, zu sagen, das ist jetzt schlecht, dass du in dieser Gemeinschaft bist, wenn es für das eigene einzelne Individuum vielleicht genau das Richtige ist. Aber natürlich hat es halt Auswirkungen auf soziales Umfeld und auf andere, und es ist nie nur das einzelne Individuum. Aber solche Fragen kann man ja auch stellen, und deswegen, das finde ich, macht es auch so spannend und so
wichtig. Ja, und ich glaube, dass für mich da deutlich geworden ist bei dem, wie du das sagst, am Ende ist eben dieser Ideologie-Teil, also zu sagen, man fängt jetzt mit den Leuten Diskussionen an und arbeitet daran, Unstimmigkeiten in der Ideologie aufzuzeigen. Das kann ein Baustein sein, aber dann zu sehen, naja, so eine Involviertheit in eine religiöse Sondergemeinschaft oder wie man es auch nennen will, das hat ja ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Das ist viel, viel breiter. So, und die Verwicklung und die Verstrickung, wenn man so will, wenn man es werten will, die gehen ja viel, viel weiter als nur so eine kognitive Überzeugtheit oder sowas.
Total, total. Und das ist tatsächlich nachgewiesenermaßen auch so, dass wenn du mit so Aussteigerberatungen und so sprichst, die sagen dir eigentlich fast durchweg, es hat keinen Sinn, auf irgendwelche argumentativen, ideologischen Sachen einzugehen. Das hat keinen Effekt. Das kann trotzdem nicht schlecht sein, mal was zu hinterfragen oder so. Und es gibt auch Aussteiger von Zeugen Jehovas, die sagen, mir hat es auch irgendwie was zum Denken gegeben. Das hat dann jahrelang an mir geknabbert, eine Frage, die irgendjemand gestellt hat. Wenn man es halt nicht aggressiv macht, also wenn man halt wirklich interessiert nachfragt. Und das ist der Punkt, dass, glaube ich, diese emotionale Beziehungsebene eine viel wichtigere Rolle spielt, auch wenn es darum geht, zu sagen, ich möchte dieser Person irgendwie ein Gegenüber sein und möchte sie da irgendwie rausholen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie mir nahesteht oder weil es ein Angehöriger ist. Ist immer wichtig, diese emotionale Beziehung aufrechtzuerhalten und da zu signalisieren, ich bin für dich da, egal wie du das, wie different wir gerade in unseren Weltsichten sind, ich bin für dich da, wenn du irgendwelche Probleme hast, komm zu mir, du kannst mit mir reden. Und das ist brutal anstrengend und das kann auch wirklich für Angehörige, also das hört man auch immer wieder, zerbrechend sein über lange Zeit, aber das ist der einzige Weg, glaube ich, wie eine Chance besteht, dass man so jemanden nicht dann komplett verliert, weil wenn man dann selber den Kontakt abbricht und sagt, also man muss wahrscheinlich irgendwo auch die Grenze ziehen, weil man dann sagt, also ich kann vielleicht auch nicht mehr. Aber letztlich ist es tatsächlich so, dass diese Diskussionen über Weltbilder und argumentatives Geschehen da relativ wenig Einfluss hat auf die Frage danach, ob ich Menschen da irgendwie dazu bringe, rauszukommen, ja.
Letzte Frage, völlig andere Baustelle. Jetzt ist es ja im Grunde so, dass du mit deinem Podcast verschiedenen Gruppen so richtig an den Karren fährst. Was sind denn so die Reaktionen, die du dann bekommst?
Ach, ich glaube, die denken alle, das hört doch eh keiner und sie melden sich dann nicht. Nein. Also tatsächlich, ich habe so zwei Folgen, wo ich dann auch wirklich so Rückmeldungen, beziehungsweise mit Zeugen Jehovas habe ich auch ein paar Rückmeldungen von einzelnen Zeugen Jehovas gekriegt, habe ich ja gerade schon erzählt. Bei den Mormonen habe ich Rückmeldungen gekriegt vom Pressesprecher der Mormonen Deutschlands. der dann darauf bestanden hat, dass ich ein paar Dinge richtig stelle, die ich auch tatsächlich faktisch falsch hatte und habe ich dann in der folgenden Folge auch gemacht. Aber grundsätzlich war der jetzt auch nicht negativ. Der hat sehr freundlich, von dem kriege ich bis heute Weihnachtskarten jedes Jahr. Also netter Kontakt eigentlich. Und dann hatte ich eine Folge zur christlich-essenischen Kirche, die ich wirklich hart angegangen habe, weil sie auch Verschwörungstheorien und so, also nicht aufgrund dessen, was sie glauben, sondern weil sie einfach auch so wirklich verschwörungstheoretisch drauf waren. Und mir der Chef der christlich-essenischen Kirche im Interview, das habe ich auch, kann man komplett auf meinem Podcast nachhören, der mir einfach auch mich angelogen hat, bin ich der festen Überzeugung, der behauptet hat, er hat eine Dissertation in Harvard in der Medical School geschrieben zum Thema Naturwissenschaften promoviert. Also absurd. Und der mir dann auch nochmal eine deutliche Mail danach geschrieben hat. Aber der mir bis heute keine faktischen Fehler nachweisen konnte. Der hat dann mir in der Mail so an zwei, drei Stellen gesagt, das stimmt so nicht. Das sei, irgendwo habe ich dann gesagt, das sei seine Frau irgendwie Kopf von irgendeinem Unternehmen und so. Und das mit der Dissertation, wo er bis heute drauf beharrt. Aber er hat mir keinerlei, ich habe danach gefragt, dann schicken Sie mir doch bitte die Belege dafür. Kam bis heute nicht. Also, ja, aber sonst kriege ich tatsächlich von Religionsgemeinschaften selber keine, habe ich bisher jetzt noch keine großartigen Rückmeldungen bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich wirklich diesen, ja, wahrscheinlich bin ich einfach, ich bin ja auch kein ZDF oder so. Also da würden sie sich wahrscheinlich anders melden, wenn man nochmal so ein großes Medium hätte. Aber das ist für mich auch so ein bisschen Zeichen, dass mein Qualitätsanspruch so oder an mich selber auch ein bisschen funktioniert. Also dass ich eben klar sage, das ist meine eigene Meinung und dann kommt meine eigene Meinung und was wollen die da sagen? Da können sie halt sagen, das sehen wir anders und dann fertig. Aber können wir jetzt nicht verbieten, meine Meinung zu sagen. Ja. Und solange ich keine falschen Fakten darstelle, das, sehr also, gut. Ja.
Man kann dich unterstützen?
Ja, kann man. plus.sekta.f. Man kann meinen Podcast abonnieren sozusagen, kriegt dann ein bisschen Bonus-Content, einmal im Monat ungefähr eine extra Folge, wo ich so ein bisschen im Hintergrund mal eine Predigt von Olaf Latzl auseinandernehme oder sowas. Oder ein Engel-Channeling-Kurs bei Udemy.
Hört sich gut an.
Solche Dinge. Ja, ich bin zertifizierter Engel-Channeler inzwischen.
Wahnsinn.
Ja, genau. Gerne. Ansonsten ist aber auch wunderbare Unterstützung, einfach Sekta weiter zu empfehlen.
Und dein Buch zu kaufen.
Das freut mich auch sehr. Und mein Buch zu kaufen. Genau, ab sofort. Die Spur des Bösen, ab morgen im Handel.
Ganz wichtig, das sollen alle lesen.
Genau.
Genau. Super. Hey, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deinen tollen Podcast und dein Buch.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, das gebe ich direkt zurück. Also den Podcast jetzt schon, das Buch dann das in ein paar Wochen. Wenn dein Buch kommt, dann kann ich das sehr großartig. Gerne zurückgeben.
Vielen, vielen Dank. Und wir bleiben in Verbindung.
Danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.
Bin gespannt, was da noch so kommt.
Auf cool, jeden cool. Fall.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.